Das, was ihr da draußen lest in ganz vielen Pressemitteilungen, ist genau der Deutschlanddurchschnitt. Und ganz schnell denkt man sich dann, hey, vor der Haustür muss es ja dann genauso sein in München. Aber nein, ist es nicht.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich die Anmoderation mache, läuft es meistens auf den Marktbericht hinaus.
Genau.
So auch heute. Also, ihr wünscht es euch immer wieder, kriegen wir das Feedback. Das interessiert euch vom Immobilienmarkt immer brennend. Und der Marc ist trotzdem dabei, auch wenn es heute um die Zahlen geht. Servus.
Ja, also es ist ja ein Gerücht, Servus, zusammen, dass ich keine Zahlen mag. Es kommt nur drauf an, in welchem Zusammenhang, gell, Sebastian?
Ja.
Bei PS höre ich da näher hin. Nein, Zahlen sind wichtig in unserem Business. Und natürlich ist es wichtig, mal über ein paar Kennzahlen zu reden und über die Schulter zu gucken, was 2025 passiert ist, Sebastian. Und deswegen haben wir was Schönes vorbereitet. Heute heißt die Headline, was ist 2025 am Immobilienmarkt passiert? Und ihr bekommt quasi ganz frisch von der Front sozusagen aus dem Markt, in dem wir uns ja täglich befinden, heute mal einen Tatsachenbericht. Denn 2025 haben auch wir Geschäft gemacht, Dinge erlebt und also gutes Geschäft gemacht, ja. Und können aber jetzt, wir werden heute mal über Dinge sprechen. Einerseits, was hat man in der Presse gelesen und andererseits, was haben wir tatsächlich selbst erlebt oder wie sieht's denn tatsächlich aus?
Genau, also wir haben uns mal den IW Wohnindex vom vierten Quartal 2025 angeschaut und die erste Einschränkung, auf die wir immer ganz besonders hinweisen, wenn so früh im Jahr schon Auswertungen kommen, basieren die natürlich erstmal auf den Angebotspreisen, noch nicht auf den beurkundeten Preisen. Die kriegen wir dann immer erst so zur Jahresmitte von den Gutachterausschüssen. Deswegen alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem wollten wir euch die Tendenz schon mal geben, weil eine Tendenz ist es am Ende auch. Die Medien und wir werden auch davon mit von den Kunden immer wieder konfrontiert. Ja, die Preise steigen ja wieder. Und ja, genau das schauen wir uns immer etwas genauer an, weil unser Bauchgefühl ist noch nicht flächendeckend auf die Preise steigen wieder. Es ist stabil, so fühlt es sich für uns auch an. Und was sagen jetzt die Statistiken dazu? Weil auch darauf weisen wir immer wieder hin. Eine Durchschnittszahl für Preisentwicklung für Deutschland ist Quatsch. Ganz einfach, man muss immer in die einzelnen Märkte reinschauen und das tut dieser IW Wohnindex eben, schaut in verschiedene Städte, in verschiedene Lagekategorien deutschlandweit rein und da geben wir euch jetzt mal einen Überblick, wie es in München ganz konkret aussieht oder aussah und wie auch so der Vergleich zu anderen Städten und Lagen in Deutschland aussieht.
Ja, wir fangen mal an mit den verschiedenen Kategorien, Sebastian, die Kiezzahlen, also im Vergleich Quartal 4,24 zu Quartal 4,25, also der direkte Vergleich zum Vorjahr im selben Quartal, da haben die Etagenwohnungen ein Plus von 3,8% generiert. Das heißt also, das spüren wir auch, ein leichtes Plus, aber kaum spürbar, kann man es eigentlich sagen. 3%, 4% knapp, das ist eine Maklerprovision. Also leichter Anstieg, aber aufs Ganze gesehen ist es eigentlich eine ganz leichte Stagnierung nach oben. Ja, also ein bisschen nach rechts.
Die gute Stagnierung nach rechts oben. Genau. Ja. Also Häuser 2,8% plus, also ein bisschen weniger dynamisch als genau. Die Wohnungen. Das sind jetzt die Kaufpreise und die Neuvertragsmieten. Allerdings 4,1%. Also Mieten steigen deutschlandweit schon mal stärker als die Kaufpreise. Das ist ja, ja, etwas, was wir von 2011 bis 2021 nicht beziehungsweise andersrum hatten, wo die Kaufpreise immer deutlich stärker gestiegen sind als die Mieten. So,
stimmt, also. Und wir sind jetzt in Deutschland. Das ist der Durchschnitt, gell, Sebastian?
Genau, das ist der deutsche Durchschnitt. So, jetzt mal kurz noch was Methodisches. Das IW hat einen sogenannten hedonischen Preisindex angewendet, der eben so Mix-Effekte rauslässt, sondern wirklich auf die tatsächlichen Entwicklungen schaut. Das heißt, es sind keine Durchschnittspreise. Verzerrungen werden rausgerechnet durch Verschiebungen. Qualität, Lage und Baujahr werden eben herausgerechnet und damit erkennt man eben, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen, wirklich die echten Marktbewegungen, weil zum Beispiel jetzt eine typische Verzerrung ist halt, es wird mehr verkauft in teureren Städten, dann steigen die Preise im Durchschnitt in Deutschland. Sowas ist da eben bereinigt. Das weiß das IW, was halt wirklich ein Forschungsinstitut ist, eben auch rauszurechnen. Also nochmal, wir reden jetzt über Angebotsdaten, nicht über notarielle Abschlüsse, beurkundete Kaufpreise und eben schon auf einer sehr vernünftig bereinigten Datenbasis. So viel mal voraus und das waren jetzt mal die Zahlen für Deutschland. Mhm. Jetzt schauen wir aber mal auf München, weil ein Großteil unserer Hörer kommt aus München. Wir schauen gleich auch noch auf die anderen Städte, dass auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer aus dem Rest der Republik was mitnehmen können. Marc, wie sah das Ganze denn mit den Kaufpreisen in München im Jahresvergleich aus?
Also kaum spürbare 0,7% plus gab es im selben Vergleich. Wenn man das vergleicht mit allen Top 10 Städten Deutschlands, ist das die aktuell schwächste Dynamik in München. Wobei, ich muss immer noch dazu sagen, das sagen wir auch häufig zu unseren Kunden, auf einem sehr hohen Niveau, Sebastian. Also wir sind.
Das ist nämlich genau dann auch die Erklärung, warum München von allen großen Städten in Deutschland die geringsten Preissteigerungen hat. Mhm. Ich meine, wir hatten es vorhin, insgesamt 3,8%, 2,8% deutschlandweit, in München nur 0,7%. Und wenn man das ins Verhältnis zur Inflation setzt, haben wir also real gesehen sogar Preisrückgänge. Auch das muss man immer noch mal dazu sagen.
Und jetzt greife ich mal kurz dazwischen, Sebastian. Und genau das, was ihr da draußen lest in ganz vielen Pressemitteilungen, ist genau der Deutschlanddurchschnitt. Ja, die 3,8%, und ganz schnell denkt man sich dann, hey, vor der Haustür muss es ja dann genauso sein in München. Aber nein, ist es nicht. Und das ist gut, es ist gut zu wissen, denn die falschen Erwartungshaltungen, ja, können dazu führen, dass man sich also auch, ja, ich sage es mal, bei der Einschätzung seiner Immobilie selbst halt einfach ziemlich daneben haut und dann auch einen guten Verkauf riskiert. Und wenn der Makler dann auch noch mit ins selbe Horn bläst, dann wird die Bewertung sehr schief und dann klappt's nicht.
Genau, also und sogar wenn man jetzt nur das letzte Quartal anschaut, also vom dritten aufs vierte Quartal in München Stagnation plus minus null, heißt halt auch wieder jetzt, dass wir jetzt nicht unbedingt im Aufwärtstrend sind oder auf der Kurve die Steigung größer wird, sondern es gab Effekte im letzten Jahr, aber jetzt so, dass man sagt, okay, jetzt bremst es schon wieder im letzten Quartal aus. Warum ist das so? Du hast es gesagt. Wer halt auf einem hohen Preisniveau ist, kann nicht so schnell wachsen wie jemand, der auf einem niedrigen Preisniveau ist. Also das merkt man einfach, dass die Erschwinglichkeit bei den Kaufpreisen erreicht ist und dass eben Finanzierungszinsen auf einem hohen Preisniveau sich stärker auswirken als auf einem niedrigeren Preisniveau. Und in ein paar Minuten setzen wir das eben auch mal in Vergleich zu günstigeren Lagen. Aber schauen wir doch erstmal noch auf die Mieten.
Ja, die Mieten haben im selben Vergleichszeitraum 4,6% zugenommen und hier sind wir, was den Durchschnitt in Deutschland betrifft, sogar etwas drüber in München. Aber ihr wisst ja alle auch, ihr habt ja unseren Podcast noch schon ein paar Folgen von uns gehört. Es ist halt die einzige Alternative, wenn der Kauf nicht möglich ist auf dem Preisniveau, auf dem wir uns befinden, oder vor allem zu dem Zinsniveau, wo wir uns aktuell befinden, dann schwärmen ja diese Käufer oder gehen die auf die andere Seite rüber und mieten, ja. Und der Mietmarkt hat halt jetzt aktuell echt Probleme, weil das Angebot ist knapp, die Nachfrage hoch.
Das ist auch genau eben schon die Interpretation, warum die Mieten in München profitieren, in Anführungszeichen. Für die Mieter ist es natürlich kein Profitieren, für die Vermieter irgendwo schon. Aber genau diese Umverlagerung ist es eben und das ist genau der gegenteilige Effekt zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Als die Zinsen bei 0,8 oder 1,2% waren, sind halt potenzielle Mieter, haben gesagt, naja gut, wenn ich so günstig in Anführungszeichen kaufen kann, was die Finanzierung angeht, dann kaufe ich halt. Das hat den Mietmarkt entspannt und jetzt haben wir eben genau den gegenteiligen Effekt.
Und Sebastian, ich schmeiße jetzt mal eine Frage rein, die wir des Öfteren auch mal hören. Ich spiele es jetzt mal nach. Lieber Herr Hüber, jetzt überlege ich schon seit 2 Jahren, mein Haus zu verkaufen. Es wird doch sicherlich wieder weiter nach oben gehen. Ich weiß, ich habe die letzten Jahre, vor allem vor dem Zinsanstieg, erhebliche Steigerungen mitgenommen, weil ich das Haus vor über 10 Jahren gekauft habe. wann soll ich denn jetzt verkaufen, Herr Hüber? Soll ich noch warten oder soll ich es jetzt dann langsam mal anpacken oder soll ich wirklich noch auf bessere Zeiten wetten? Ich glaube, wir haben mittlerweile, also wir hatten schon immer eine klare Antwort dazu, aber wir können es heute nochmal etwas intensiver beantworten, Sebastian, weil auch diese Zahlen zeigen ja wieder, es gibt eigentlich nur eine Antwort.
Ja, und die ist, wie es immer so schön ist, es kommt darauf an, nämlich auf die persönliche Situation des jeweiligen Eigentümers. Also Spekulation auf Preisentwicklung ist, also war noch nie planbar. Sie ist lange gut gegangen zu warten, aber im Moment kann man eben genau nicht vorhersagen, wie es sich entwickeln wird. Und ich verweise immer auf die sensible Nachrichtenlandschaft. Jede Nachricht oder jede kleine Entwicklung auf der Welt kann einen Einfluss auf die Zinsen haben und oder erstmal auf die Inflation. Die Inflation haben einen Auswirkung auf die Zinsen und die Zinsen auf die Immobilienpreise. Und wenn man diese Kette durchspielt, ist es einfach man weiß nicht, was morgen ist. Man weiß nicht, was in einem Jahr ist. Man weiß noch viel weniger, was in 2, 3 oder 5 Jahren ist. Also wenn jetzt die familiäre oder persönliche Situation so ist, dass man verkaufen könnte, dann sollte man das ernsthaft tun. Und genauso umgekehrt, wenn jetzt die persönliche, private Situation ist, dass man kaufen könnte, weil gerade Eigenkapital zur Verfügung steht und vielleicht eine richtige Immobilie auf dem Markt ist, dann sollte man auch jetzt kaufen. Also taktieren war noch nie so gefährlich wie zurzeit.
Ja.
Schauen wir mal in die anderen Top-Städte. Wer
genau
sind denn die Kaufpreisgewinner 2025 gewesen? Wie gesagt, München plus 0,7%, damit eher am unteren Ende der deutschen Städteliste. Wer steht denn ganz oben?
Also Platz Nummer 1 ist Dortmund mit 5,5% Steigerung. Danach kommt Köln mit 4,9%. Also in Nordrhein-Westfalen geht's richtig ab. Und auch die dritte Stadt ist in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf mit 4,7%. Also alle um die 5%. Im selben Quartal, also im selben Jahresvergleich Steigerungen. Ich kann es mir nicht erklären, Sebastian, aber vielleicht ist hier, ja, ich weiß nicht, was dort passiert ist, ein extremer Zuzug oder was haben wir da für Faktoren, dass hier eine Steigerung
vielleicht,
ist?
Vielleicht, das sind jetzt wirklich nur die Top-Gewinner unter den großen Städten. Also es wurden auch kleinere Städte ausgewertet, da sind es auch teilweise noch über 5, 6%. Mhm. Das haben wir jetzt hier mal rausgelassen. Ja gut, bei Dortmund ist es halt, die kommen von deutlich niedrigeren Preisniveau, da kaufst du halt noch für 2.000 Euro den Quadratmeter ein, da sind 5% halt dann gerade mal 2.100 im Schnitt. Köln, Düsseldorf sind natürlich teurer als Dortmund, aber im Vergleich zu München halt auch noch weniger als die Hälfte und oder ungefähr die Hälfte, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, wenn ich die Zahlen richtig habe. Hamburg ist noch ein bisschen teurer von der Basis her als diese Städte, aber auch deutlich unter München, findet sich jetzt dann gleich in der Liste der Mietpreisentwicklungen wieder, aber eben nicht bei den Kaufpreisen. Also es sind von den Top 10 Städten sind Dortmund, Köln und Düsseldorf halt eher mit die günstigeren. Da ist Stuttgart teurer, da ist Berlin teurer, da ist Hamburg teurer und dann haben wir auch die Top 8 Städte eigentlich schon abgefrühstückt.
Ja, bei den Mieten hat sich im selben Jahresvergleich auch ein Ranking ergeben. Da steht Köln an der Spitze unter den größeren Städten mit 7,6% plus. Danach schon Leipzig mit 5,9%. Ich kenne jemanden, der sich jetzt, wenn er zuhört, sehr freut darüber, weil er da eine Kapitalanlage hat. Und schöne Grüße nach Kolbermoor. Und dann haben wir noch Hamburg, wie du gerade erwähnt hast, hier bei den Mieten 5,4% Steigerung. Ja, das ist der ähnliche Effekt, den wir auch in München haben.
Noch spannender wird es jetzt, wenn man mal von den Top-Städten weggeht, sondern auf die verschiedenen Lagekategorien geht. Das wird ja so deutschlandweit eingeteilt nach A, B, C, D Standorte. Vielleicht erst mal kurz für euch eine Einordnung. Also A Städte sind eben, klar, die genannten München, Berlin, Hamburg oder eigentlich alle Top 7, Top 8 Städte. Unter den B Standorten sind solche Städte wie Dresden, Nürnberg, Dortmund. C Städte sind Rostock, Braunschweig, Gelsenkirchen und diese Kategorie, also so klassische, wie heißt es so schön, Selbstnutzerstädte, wo auch die Eigentumsanteile höher sind. Und D-Städte sind dann eher so abwanderungsstrukturschwache Städte wie Plauen, Görlitz, Salzgitter etc., um euch da mal kurz den Kontext zu geben. Und hier sieht man eben auch sehr stark, was wir vorhin bei München gesagt haben, je höher das Preisniveau schon ist, desto weniger Luft ist halt in den Kaufpreisen auf dem aktuellen Zinsniveau schon drin. Deswegen in den teuren A-Städten Wenn man den Durchschnitt aus diesen Top-Standorten nimmt, sind wir beim Plus von 1,9%. Bei den B-Städten sind schon 3,1% Kaufpreissteigerungen im Jahresvergleich. C-Städte schon 4,2%, weil das sind dann eben so Städte, die preislich irgendwo so im Bestand bei 1.500 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter liegen. Und jetzt die D-Städte, wo man also auch unter 1.000 Euro den Quadratmeter Bestandsimmobilien kaufen kann, hatten dann aber wiederum in Anführungszeichen nur noch ein Plus von 2,5%. Wobei man da eben auch sehen muss, das sind eigentlich strukturschwache Abwanderungsregionen, in denen langfristig eher mal nicht von Preissteigerungen auszugehen ist. Und sogar die hatten aber eben noch ein kleines Plus von 2,5%. Also ich sage jetzt mal im Rahmen der Inflation und ist also insofern auch schon wieder bemerkenswert, aber so Klassiker, C-Städte, stabile Standorte, würde ich jetzt mal sagen, und auch so eben mittelgroße Städte rund um größere Städte auch teilweise sind eben auch dann so B- und C-Städte, wo oft dann auch Kapitalanleger hinausweichen, neben den ganzen Selbstnutzern. Und das merkt man eben dann schon bei höheren Zinsen, wollen Kapitalanleger halt irgendwie schauen, wo kriege ich denn noch gleichzeitig einigermaßen Vermietungssicherheit, aber auch eine ordentliche Rendite. Und da haben sich eben so C-Städte schon sehr verbreitet, was man dann eben aufgrund der erhöhten Nachfrage durch Investoren dann auch in der Preisdynamik wiederfindet.
Sebastian, Frage dazu. Wo würdest du denn aktuell Ingolstadt einordnen in diesen ABCD-Ranking? Weil du weißt ja, wir sind ja auch in Ingolstadt tätig und es ist, wie soll ich, tue mich gerade schwer, diese Stadt hier einzuordnen, weil sie gerade so ein Sonderfall ist.
Also ich würde sagen, Ingolstadt war eine B-Stadt, geht aber aktuell eher Richtung B-C+, würde ich sagen, von der wirtschaftlichen Perspektive.
Ja, was sich durchaus auch in den Bewertungen zeigt, ne? Und wie
Ja, und auch in der Nachfrage nach Immobilien dort
spürt
man. Also unsere Kollegen vor Ort können das wahrscheinlich bestätigen. Wir hatten jetzt selber auch ein, zwei Verkäufe kürzlich dort. Das ist einfach eine andere Welt, auch jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Augsburg oder Regensburg oder Rosenheim, um mal den bayerischen oder Münchner oder südbayerischen Kontext zu geben.
Ja.
Mieten in A-, B- und C-Städten. Genau.
Ja, die übernehme
ich.
Da gibt's natürlich jetzt auch das Ranking A, B, C. Ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Also in den A-Städten, wie zum Beispiel München, Berlin, Hamburg, haben wir ein Plus von 4,3%. In dem B.
Eben aber auch die genannten Städte wie Köln, Leipzig und Hamburg, die über 5 sind. Und das zieht halt dann so München noch nach oben. Und wie gesagt, München ist unter den A-Städten die mit, also bei den Kaufpreisen geringste Dynamik und bei den Mieten, würde ich sagen, im Durchschnitt.
Ja, das stimmt. B- und C-Städte haben wir 4,9% plus und die D-Städte, also die Abwanderungsgebiete zum Teil, eben 3,7% plus. Also immer noch ein Plus.
Genau, also man sieht halt da auch wieder diese Ausweichbewegungen und das, was für Kaufpreise gilt, gilt halt auch für Mietpreise. Wenn die Mieten halt deutlich steigen, die Einkommen aber nicht im selben Maße, dann gibt es halt auch Mieter, die sagen, ich muss aus meiner B- oder C-Stadt als Mieter in eine D-Stadt ausweichen, sofern die jetzt nicht zu weit weg ist. Es wird jetzt niemand, keine Ahnung, aus
200 Kilometer pendeln.
Genau, aus Nürnberg nach Salzgitter wandern. Aber es gibt jetzt gerade so in Ostdeutschland, wenn man jetzt eben mal so Leipzig, Dresden, Berlin nimmt, da bist du halt innerhalb von einer Stunde Fahrzeit mit Auto oder Bahn als Pendler in einer D-Lage und zahlst halt vielleicht nur noch ein Drittel an Miete. Und das ist eben etwas, was auch in den D-Lagen wiederum die Mietnachfrage stabilisiert. Wo es allgemein teurer wird, profitieren halt auch die am unteren Ende.
Da sprichst du ein schönes Thema an, schöne Überleitung. Stadt versus Umland ist der nächste große Trend. Ich kann mich erinnern, dass wir vor einigen Jahren mal, Sebastian, den Rauszug aus München hatten. Und zwar war das mit Corona. Auf einmal sind die Preise in den kleinen Dörfern explodiert. Wenn nach ein S-Bahn-Anschluss war nach München rein, dann da war die Hölle los. Alle sind nach draußen, als wir alle eingesperrt wurden und es Ausgangsbeschränkungen gab, dann hat sich jeder nochmal schnell einen Zweitwohnsitz besorgt oder es wurde dann eben, weil umgezogen wurde, nach außen gezogen in ein schönes Haus, vielleicht mit Pool etc. Also da war einiges los, aber das Umland bleibt attraktiv. Ja. Auch gezwungenermaßen jetzt durch die Situation.
Ja, genau. Also grundsätzlich auch eben für München, um da wieder den Bogen zu spannen, die Speckgürtel, sofern sie infrastrukturell gut versorgt und angebunden sind, gewinnen. Pendlerregionen profitieren, ist das, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur München, sondern bei allen teurer werdenden Städten gibt es eben diese Abwanderungseffekte. So, was treibt den Markt jetzt, um auch schon zu einem kleinen Fazit zu kommen? Das kann man eben auch aus diesem Report vom IW ganz gut ableiten. Die Zinsen bremsen die Kaufpreise. Vor allem dort, wo es eben schon teurer ist, ist einfach nicht mehr so viel Luft nach oben. Dann, was wir natürlich alle wissen, zu wenig Neubau und vor allem zu teurer Neubau, wo es noch Neubau gibt, verlagert die Nachfrage in den Mietmarkt. Wer mehr Platz braucht und sich die größere Immobilie nicht mehr zum Kauf leisten kann, mangels Einkommen oder auch noch viel schlimmer, mangels Eigenkapital. Das treibt die Miete.
Genau. Und Neubau ist ja auch nicht die einzige Lösung, nur Neubau. Ne? Also die Miethöhen kann man damit meiner Meinung nach nicht großartig beeinflussen, wenn der Neubau...
Zumal ja auch nicht viel Neubau zur Miete kommt. Also Neubau ist ja in der Regel, wenn es jetzt wirklich Bauträger sind oder sowas, die gehen ja in den Abverkauf. Das ist jetzt wirklich eine Gesellschaft oder... Das sind dann eher halt die Gemeinden, die Neubau Miete bauen.
Wenn ich mal höre und lese, es fehlen 400.000 Wohnungen, hurra, 200.000 haben wir geschafft oder 150, dann denke ich mir immer, ja, denkt das irgendjemand mal zu Ende? Also es geht doch nicht nur um das Volumen der gebauten Wohnungen, es geht doch auch darum,
was und wo.
Ja, genau, was und wo und für wie viel. Und Das sind ja keine Mietshäuser, die gebaut werden, die dann von vornherein zur Miete zur Verfügung stehen. Ja?
Also eben genau. Also
für die mittleren und zwar für die mittleren Einkommen. Ja?
Es gibt ja genug Berechnungen in München, damit sich eine Mietwohnung rechnet bei den aktuellen Grundstücks- und Baupreisen und Baunebenkosten, die ja auch teilweise staatlich gefördert sind, müsste die Neubaumiete im Bereich von 30 Euro den Quadratmeter münchenweit liegen, damit sich Mietwohnungsbau rechnet. Und da wissen wir genau, wer die Nächsten sind, die dann auch zurecht schreien. Also ich weiß, in Trudering, an der Truderinger Straße, nähe S-Bahn Berg am Laim, gibt es ein großes Neubaugebiet. Da war früher noch Acker. Das wurde jetzt auch bebaut. Ich glaube, würde man sagen, 2/3 neue Wohnungen zum Kauf. Da liegen wir so bei 10.000 bis 17.000 Euro den Quadratmeter. Scheinen sich aber auch schwer zu tun. 17.000. Und daneben ein Drittel ist Neubau Mietwohnungen. Ich habe mir mal die Preise angeschaut. Da bist du am Ende im Bereich von 28 Euro kalt, über 30 Euro pro Quadratmeter warm. Das ist der Neubau im Bereich Miete. Da kostet dann halt mal die Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmeter Richtung 2000 Euro warm. Die Drei-Zimmer-Wohnung geht über 2500 warm und für Familien eine Vier-Zimmer-Wohnung bist du über 3000 Euro warm. Das ist halt auch echt ganz dünnes Eis, wer da noch dafür in Frage kommt.
Also da passen die Münchner Gehälter auch nicht dazu, Sebastian. Also das sind nur ganz wenige Jobs, die da netto so rauslaufen, dass sie sagen, das ist knapp unter der Hälfte oder...
Genau, die dann sagen, Berg am Laim ist für mich gut.
Ja, genau.
Also klar, für 3000 Euro...
Die dann auch nach Berg am Laim wollen, genau.
Ja,
genau.
Aber da sind wir eben auch wieder dabei, weil der Neubau in Schwabing kostet dann halt nochmal 500 bis 1000 Euro mehr, wenn es ihn geben würde, auch viel zu wenig. Und dann haben wir eben wieder die Abwanderungseffekte auch im Bereich Miete innerhalb der Stadt. Und diese 30 Euro pro Quadratmeter Wohnung fließen dann halt auch wieder in die Statistiken der Angebotsmieten ein.
Denn dann Augen auf für junge gebrauchte Immobilien, zack, zufällig haben wir gerade eine in Schwabing. Aber das soll keine Werbung sein.
Überhaupt nicht.
Nein.
Wer könnte uns denn kommerzielles Interesse
unterstellen? Nein.
Gut. Also am Ende Ausblick hinten raus, wir haben es eigentlich schon soweit gesagt, auf dem Kaufmarkt, gerade in München, es ist immer noch kein Boom, es gibt immer noch keine Trendwende, die Preissteigerungen liegen oft unterhalb noch der Inflation in den großen Städten, also es ist, würde ich mal sagen, weiterhin die Phase der Stabilisierung. Der Mietmarkt profitiert von der strukturellen Knappheit und von dem, ich kann mir zum Kauf nichts leisten, deswegen Müssen die Leute in Miete gehen, wenn sie sich verändern wollen, oder bleiben einfach da, wo sie sind? Fehlende Fluktuation ist dann natürlich auch ein Thema, der dem Mietmarkt nicht hilft. Wir haben irgendwo einen Leerstand von 0,8% der Wohnungen in München. Wie soll da Bewegung stattfinden? Und wir sind einfach in einer Sättigungszone auf dem aktuellen Zins- und Einkommensniveau und deswegen kann da einfach nicht viel passieren.
Also man liest ja auch gute Dinge. Ich will ja nicht nur über die Presse schimpfen, Sebastian. Umwidmungen von Gewerbeimmobilien, die lange leer stehen. Aufbau von Supermärkten, wo die Dächer bebaut werden können, wenn es statisch passt. Also hier und da liest man ja doch schon auch Positives über Wohnraumbeschaffung. Wer auch immer das dann da dann investiert und es als Mietwohnungen dann vielleicht auf den Mietmarkt schmeißt. Also, aber gefühlt, Sebastian, also jetzt so in unserem Business, habe ich nicht viel mitbekommen, ne? In München jetzt speziell, was solche Themen betrifft, weil wenn du unsere Gewerbekollegen fragen würdest, die würden durchaus bestätigen, dass einiges nicht vermietet ist.
Schauen wir mal. Nächste Woche ist Bürgermeisterwahl, ob sich was verändert auf dem Stuhl, ob sich in der Ausrichtung was verändert. Seien wir gespannt. Und ihr dürft natürlich auch gespannt sein auf die richtigen, offiziell beurkundeten Preise, wo es dann die Auswertung gibt, wenn der Jahresbericht vom Gutachterausschuss da ist. Das wird wahrscheinlich so Mai, Juni sein. Da gibt es von uns da wieder eine Folge dazu. Aber das war mein kleiner Zwischenstand, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, der Lehmann-Hüber-Talk ist da.
Sebastian. Ja, verlässlich alle zwei Wochen. Wir sind noch weit weg von der Sommerpause. Ja. Ihr kriegt uns noch ganz viel auf die Ohren im Frühjahr.
Schön, dass ihr immer dabei seid. Bleibt uns treu. Bis bald und zum nächsten Mal beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus.
Servus, ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.